vorweg, wenn du noch nicht Teil 1 dieser Episode dir angehört hast, dann empfehle ich dir das. Ansonsten wird dir aber auch diese zweite Episode durchaus helfen, in der jetzigen Isolationszeit eine mentale Frische aufrechtzuerhalten und sie sogar zu verbessern, um eventuell neue Möglichkeiten für dich zu entdecken. Wir gehen gleich zu Punkt 1. Was ich jedem empfehlen würde, der sich in Isolation begibt, und ich hoffe, dass das momentan sehr viele Menschen beherzigen und es tun. Nummer 1 sind keine Panikkäufe. Die erste Frage, die sich nun stellt, wie soll das nun meine mentale Frische beeinflussen? Zunächst mal die allgemeinen Nachteile des Panikkaufs und danach widmen wir uns der Psychologie hinter Panikkäufen. Nun, bei Ereignissen wie dramatischen Naturkatastrophen, wie einem Hurricane oder Überschwemmungen, füllen sich die Menschen häufig zu Hause mit Notvorräten an, ebenso wie aktuell aufgrund der jetzigen Virenpandemie. Es ist vernünftig, sich auf etwas Schlimmes vorzubereiten, das steht außer Frage. Und es ist noch vernünftiger, sich auf etwas Schlimmes vorzubereiten, das sehr wahrscheinlich eintreten wird. Das meint David Savage, Professor für Verhaltens- und Mikroökonomie an der University of Newcastle. Der beschäftigt sich sehr viel mit Rationalität in der Weltwirtschaft. Allerdings ist es nicht sinnvoll, sich hunderte Dosen Lebensmittel für eine voraussichtliche dreiwöchige Isolationszeit anzuhäufen. Diese Art von Verhalten kann Engpässe letztendlich verschlimmern. Wie zum Beispiel als Hurricane Harvey 2017 das ölreiche Houston in Texas traf. Vorsichtsmaßnahmen von Raffinerien wurden sofort getroffen, sowie eventuelle Überschwemmungen haben dann letztendlich die Versorgung mit Benzin und Diesel in den USA vorübergehend komplett blockiert. Das wurde erwartet, aber das Problem wurde dadurch schlimmer, als die Leute zu Tankstellen pilgerten und ihre Autos in Panik komplett vollgetankt haben, was letztendlich zu einem 2-Jahres-Hoch der Benzinpreise beitrug. Irrationale Lagerbestände sind eben meistens das Problem. Wenn sich der Preis für eine Rolle Toilettenpapier verdreifacht, wird dies als knappere Ware von uns angesehen, die letztendlich zu Angstzuständen führen kann. Die Psychologie von Panikkäufen. Die gilt es zu verstehen, damit wir uns in solchen Situationen nicht davon beeinflussen lassen. Panikkäufe aus einem psychologischen Blickwinkel zu beleuchten, ist mega interessant. Unsere Gesellschaft verwechselt meistens zwei Dinge. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Katastrophenvorbereitung und tatsächlichen Panikkäufen. Im Fall eines wie schon besagten Hurricanes oder einer Überschwemmung haben die meisten Menschen eine relativ gute Vorstellung von den Gegenständen, die sie im Fall eines Stromausfalls oder Wassermangels benötigen könnten. Da derzeit aber unklar ist, welche Auswirkungen Covid-19 auf uns haben wird, gibt es eine Lawine an Unsicherheiten, die diese Ausgaben antreibt. Panikkäufe werden durch Angst und die Bereitschaft angeheizt, Anstrengungen zu unternehmen, um diese Ängste komplett zu zerstreuen. Und das geht von stundenlang Anstehen in Supermarktkassen und viel mehr kaufen, als man braucht, bis hin zu kompletten Angstzuständen auf offenen Straßen, wenn man Menschen begegnet. Ein Sicherheitsabstand ist notwendig und absolut essentiell, um die Ansteckungsrate zu reduzieren. Allerdings sollten wir nicht auf offener Straße in wilde Kriege verfallen, wenn sich uns jemand auf 2 Meter nähert. Ein weiteres Beispiel, weil es mega interessant ist, gab es um die Jahrtausendwende inmitten der Befürchtung, dass eine komplett Katastrophenpanne die Uhren und Computer für das Jahr 2000 auf 00 zurücksetzen würde, haben sich die globalen Märkte schon für den Absturz bereit gemacht und sind davon ausgegangen, dass Raketen fliegen könnten und alles Sachen in die Luft fliegen würden. Und deswegen haben die Menschen sehr viel nicht verderbliche Güter, Mineralwasser, alles Mögliche gehortet, aber auch Geld. Panikkäufer helfen letztendlich den Menschen, die Kontrolle über eine Situation zu behalten. Unter solchen Umständen haben die Menschen oft das Bedürfnis, etwas zu tun, das dem entspricht, was sie für das Ausmaß der Krise halten. Und das kann ganz individuell aussehen. Jedoch zieht sich da durch das menschliche Verhalten immer ein Muster. Wir wissen mittlerweile, dass es am wichtigsten ist, sich schlichtweg die Hände die Hände gründlich zu waschen und Abstand zu halten im Falle der aktuellen Corona-Pandemie. Aber für viele Menschen scheint Händewaschen einfach zu gewöhnlich zu sein. Wir geben unserem Gehirn zu verstehen, das ist jetzt ein dramatisches Ereignis. Daher ist es wichtig, dass man mit einer dramatischen Reaktion darauf ausgelegt ist. Und die führt aber dazu, dass Menschen in Dinge investieren, um sich selbst zu schützen. Panikkäufe sind letztendlich ein psychologischer Mechanismus, um mit unserer Angst und Unsicherheit umzugehen. Eine Möglichkeit, durch Handeln bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle über die Situation zu erlangen. Und hier tritt ein weiterer sehr interessanter Effekt auf. Das Ganze nennt sich die Verlustaversion. Dabei malt man sich oft einen Event oder ein Vorhaben aus, welches man auf keinen Fall verpassen möchte. 100 Euro zu verlieren fühlt sich eben schlimmer an, als 100 Euro zu gewinnen. Von diesen Gedanken gilt es sich jedoch dringend zu lösen, wenn es um Panikkäufe geht. Das ist allerdings für viele Menschen brutal schwierig, da viele meist die schlimmsten Gedanken zuerst abrufen. So sind wir konditioniert und gesellschaftlich ist das auch in Nicht-Krisenzeiten ein Problem. Jetzt allerdings verschärft sich diese Einstellung. Dadurch kommen wir zum nächsten Punkt. Lege deine Herdenmentalität ab. Was bedeutet das? Wenn alle anderen auf der Titanic zu den Rettungsbooten rennen, wirst du wahrscheinlich auch rennen, unabhängig davon, ob das Schiff sinkt oder nicht. Genau das ist die Herdenmentalität und die gilt es besonders in diesen Zeiten zumindest einzudämmen. Viele Experten sagen, es sei die Hauptursache, dass überhaupt Panikkäufe stattfinden und es Menschen zur Teilnahme fahren lassen kann, obwohl sie es gar nicht geplant haben oder das Grundbedürfnis dazu gar nicht empfinden. Panikkäufe sind ein übermäßiges Spiel in den sozialen Medien und aktuell in den Nachrichten, was sich nicht verhindern lässt, aber das verstärkt das Gefühl der Knappheit. Und das verschlimmert den Panikkauf umso mehr. Solche Art von Schneeballeffekten erhöht die Dringlichkeit in uns. Und deswegen gilt es, sich komplett davon zu lösen. Diese Informationen, die du hier gerade bekommst, helfen dir bereits, die Mechanismen zu verstehen, die in unseren Köpfen jetzt in solchen Zeiten gerade abgespielt werden. Und diese Mechanismen kannst du nie vollständig auslöschen. Sie sind Teil unserer Evolution, sie sind Teil unserer Verhaltensbiologie. Aber es gilt, das Verständnis und die Akzeptanz zu nähern. Denn Verständnis und Akzeptanz ist der erste Schritt zur Veränderung. Du wirst diese Gedanken der Knappheit, der Herdenmentalität nie komplett abstellen können. Wir sind Herdentiere, aber du wirst durch gute Informationen die Chance haben, damit besser umzugehen. Um dem drohenden Unbekannten zu begegnen, greifen die Menschen auf das zurück, was sie bereits über scheinbar ähnliche Bedrohungen wissen. In einer Studie aus dem Jahr 2010 schrieb Owen Kulemaker von der University of Illinois, dass Panik und asoziales Verhalten das Einkaufen vor einer Katastrophe nicht charakterisieren. Stattdessen sind die meisten dieser Käufe einfach organisiert und diejenigen, die den Kauf verzögern, zitieren widersprüchliche Informationen von Prognostikern und einen Mangel an Ressourcen als Gründe für das Warten bis zur letzten Minute. In Hongkong gingen einige Experten hingegen davon aus, dass Panikkäufe das sein könnten, was passiert, wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung zur Bewältigung einer solchen Krise ein Allzeittief erreicht. Helen Joff, Professorin für Psychologie am University College in London, mit der ich vor ein paar Tagen wieder geskypt habe. In meiner Studienzeit, in meinem Austauschsemester in London, habe ich Kontakte geknüpft und Helen Joff hat viel interessante Forschung in dem Bereich unternommen. Und sie meinte, wie schon eingangs zitiert, um eben dem drohenden Unbekannten zu begegnen, greifen die Menschen auf das zurück, was sie bereits über scheinbar ähnliche Bedrohungen wissen. Sie erwähnte im Skype-Call, wie viele Engländer gerade Covid-19 mit SARS in Verbindung gebracht haben, einem anderen Coronavirus, das 2003, das stimmt ja, selbst für weltweite Schlagzeilen gesorgt hat. Und wir wissen, dass es weniger Fälle gab, aber proportional mehr Todesfälle. Die Verbindung zu SARS würde also das Risikobewusstsein dämpfen. Andere haben es mit einem schnelleren Tod in Verbindung gebracht, was natürlich das Risikobewusstsein verstärken würde. Wir sind emotional sehr abhängig von unseren vergangenen Erfahrungen, Informationen, ähnliche Bedrohungen, die in der Vergangenheit auf uns gelauert haben, aber in keinem direkten Zusammenhang stehen. Der entscheidende Faktor hier ist somit eindeutig gute Informationslage. Wir müssen uns mit einem Thema sehr gründlich auseinandersetzen und nicht auf Alternativärzte pochen, die vor 20 Jahren ihren Doktortitel fast verloren haben und abgeben mussten und eigentlich Politiker sind und es irgendwie geschafft haben, nebenbei einfach einen Doktortitel einzusammeln und sich dann aber über sozialen Medien zu profilieren und als Experte dazustehen bezüglich des Coronaviruses und dann vorzugeben, man könne mit Vitamin C Coronaviren unter Kontrolle bringen, was absolut gefährlich ist. Und genau deswegen müssen wir uns wirklich mit Informationen solide und objektiv auseinandersetzen. Das ist sehr schwierig, aber ein Appell an alle: Hört auf das, was euch eure Bundesregierung erzählt. Sie sind nicht immer 100% on point. Das ist niemand. Niemand ist perfekt. Aber sie liefern die besten Informationen, die wir momentan haben, anhand der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und ökonomischen Entwicklung und der Ressourcenverteilung, die es hierzulande zu beachten gilt. Oftmals ist ein bisschen entferntere Sicht auf die Dinge entscheidend, damit man das große ganze Bild sieht und sich nicht in einzelne Wege verrennt. Denn da wird es irrsinnig schwierig sein, wieder herauszukommen, weil man mit all diesen Panikmechanismen noch zusätzlich befeuert wird. Das wird eine Chance sein, über sich hinauszuwachsen und seinen rationalen Geist wirklich zu verfeinern und auszubauen. Wenn wir die öffentlichen Ängste und Unsicherheiten gezielt angreifen, können wir Panik- und Last-Minute-Käufe reduzieren und das wird entscheidend sein, dass du dich momentan in der Situation wieder frisch im Kopf fühlst und nicht deinen Panikkäufen unterlegst. Die Alternativen zum Panikkauf gilt es nun herauszufinden. Ein besserer Plan als Panikkäufe wäre definitiv, das ganze Jahr über auf mögliche Notfälle oder Krisen vorbereitet zu sein. Das gibt dir tatsächliche, wahre Sicherheit. Es lohnt sich auch, die Bedürfnisse aller anderen zu berücksichtigen, wenn diese Art von Ereignissen abgespielt wird. Und das ist sehr entscheidend. Es gibt mir selber auch eine Sicherheit, wenn ich mich mit dem Leid anderer Menschen beschäftige, so paradox es klingt, aber ich habe dann eine bessere Fähigkeit, meine persönliche Situation einzuordnen und mich richtig zu positionieren. Wie stehe ich da im Vergleich zu anderen hilfsbedürftigen Menschen, denen es wirklich zu helfen gilt? Je mehr ich anderen helfe, desto mehr Sicherheit baue ich für mich selbst auf, dass für mich selbst auch jemand da sein wird. Angst muss auf jeden Fall anerkannt und gemanagt werden. Wir wollen keine Selbstzufriedenheit, aber ein hohes Maß an Angst ist auch nicht nützlich, um sie eben zu verhindern. Was immer du glaubst zu wissen über, was die Regierung momentan schmiedet im Geheimen, glaube es mir, der Großteil davon hat keine Substanz und wird schlichtweg nicht eintreten. Wann immer du auch das Gefühl hast, in Panik zu geraten, lohnt es sich vielleicht zu fragen, wovor du wirklich Angst hast. Denn Menschen, die sich mit dieser Frage regelmäßiger und viel selbstehrlicher beschäftigen, lösen in der Regel den Großteil ihrer Ängste. Manchmal ist psychologischer Rat jedoch auch leider unausweichlich und aktuell wird das auch auf mehrere Menschen zutreffen, aber unabhängig davon, dass du dir immer psychologische Hilfe suchen kannst, beschäftige dich regelmäßiger und viel ehrlicher mit dir selbst und deinen Ängsten. Auch ein guter Tipp, sein etwas älteres Umfeld von Panikkäufen abzuhalten, ist der Verweis darauf, dass die Menschen bei Amazon dafür mehr einkaufen werden, wenn sie vor Ort nichts finden. Und das wollen letztendlich viele lokale kleine Unternehmer vermeiden, damit die eigene Wirtschaft nicht komplett aushungert und irgendwann wieder in Fahrt kommen wird. Mit diesem Trick holst du die Alten an Bord, keine Hamsterkäufe zu tätigen. Let's go! Mein nächster Tipp beruft sich darauf, dass wir oftmals gute Taten von Menschen, die etwas finanziell betuchter sind, wie ein Jeff Bezos oder Elon Musk, immer als politische Agenda abstempeln oder als persönliche Profilierung oder als Reinwaschung des Images etc. Löse dich von diesen Gedanken momentan. Denn wir müssen aktuell die Dringlichkeit dafür aufbauen, um unsere Gedanken nicht an Kleinigkeiten wie politische Motive von Individuen zu verschwenden. Aktuell spielt das keine Rolle. Was jetzt zählt, ist, dass zum Beispiel 1000 weitere Menschen vor dem vermeintlichen Tod gerettet werden können, weil Elon Musk 1000 Beatmungsgeräte für mobile Krankenhausstationen spendiert. Bitte setze deine Prioritäten richtig. Deine mentale Kapazität brauchst du jetzt, um sofort greifbare Maßnahmen und Lösungen herbeizuführen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, über individuelle Absichten zu sprechen. Es spielt keine Rolle, ob in einer Krise jemand sich mit einer persönlichen Agenda positionieren möchte, sondern ob Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Wichtig, beschäftige dich mit richtigen Gedankengängen, denn nur so bleibst du mental frisch. Der nächste Tipp ist auch ein relativ simpler. Lerne eine neue Fähigkeit. Wann immer du eine neue Fähigkeit lernst, schürst du dein Selbstbewusstsein, deine Selbstwirksamkeit, dein Vertrauen in deine Kompetenzen. Und das ist in unter Anführungszeichen Krisensituationen immer ein mentaler Beruhigungsmoment. Wenn ich weiß, ich bin um ein Skill kompetenter geworden, das heißt, ich kann mich in den Gegebenheiten, die auf mich zukommen werden, wahrscheinlich besser zurechtfinden und werde dort meine Fähigkeiten besser einsetzen können, um daraus einfach für mich Profit zu schlagen, aber daraus auch viel gesellschaftlichen Nutzen zu produzieren. Und das beruhigt und das ist ein mentaler Anker für Situationen, wo man nicht weiß, wie es in den nächsten Monaten beruflich, existenziell sich entwickeln wird. Auf jeden Fall gilt es, neue Fähigkeiten zu lernen. Zeit ist eine völlig grenzenlos unabhängige Währungsangabe. Denk mal über diese Wörter nach. Zeit ist eine völlig unabhängige Währung. Und wenn du Zeit als solche betrachtest, dann kannst du Zeit immer nutzen. Es hängt nicht davon ab, ob du gerade in deinem Unternehmen Vollzeit noch angestellt bist oder auf Kurzarbeit bist oder eine andere Lösung vorgenommen wurde. Du hast immer Zeit zur Verfügung und die kannst du produktiv für dich nutzen. In diesem letzten Punkt möchte ich die Gewichtung von Umgang mit Stress und Persönlichkeitsoptimierung unterstreichen. Und das werde ich auf keinen Fall in der Art und Weise machen, wie du es zum 400. Mal plattgewälzt mit Phrasen von Erfolgs- und Mentalgurus in den sozialen Netzwerken gehört hast. Das hat mit Persönlichkeit unterm Strich nichts zu tun. Das ist affektive Animation, das ist Motivation, allerdings keine psychologische Optimierung der eigenen Persönlichkeit. In Bezug auf den Umgang mit Stress ist es unglaublich wichtig, Emotionen wahrzunehmen und sie wirklich anzuerkennen. Achtsamkeit kann hier sehr hilfreich sein, auch wenn die Tendenz eher besteht, sich stattdessen zu versuchen, dem zu entkommen, weil wir im Zeitalter der Digitalisierung so viele Informationen haben und uns so viel beibringen mittlerweile über Online-Kurse, über so viele freie Informationen und uns laufend Fähigkeiten aneignen, nur eine Sache nicht und die verkümmert. Die Fähigkeit, effektiv nichts zu tun. Weiters wird es wichtig sein, nicht zu vergleichen, wie du mit der Situation umgehst und wie andere Menschen damit umgehen, da du selten gut genug in anderen Menschen sehen kannst, um eine genaue Ansicht zu halten, warum sie so handeln. Ich gebe dir jetzt ein gutes Beispiel. Oliver Pocher ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der gute Herr betreibt gerade eine Social-Media-Aufklärungskampagne unter Anführungszeichen, das unter dem Deckmantel, dass er das Fehlverhalten anderer großer Influencer aufdecken möchte, um darüber moralisch ein Exempel zu statuieren. Dabei geht es aber letztendlich nur darum, dass er sein Aufmerksamkeitsvakuum irgendwie wieder auffüllen muss, das ihm durch sein derzeitiges Canceln aller TV-Produktionen entgeht und eventuell auch selbst Imageaufbesserung zu betreiben. Ich rate dringend davor ab, wenn du ein Social-Media-Influencer bist mit einer Reichweite, die respektabel ist, mit der du sofort automatisch eine Verantwortung hast. Ich rate dir dringend davon ab, Menschen wie Oliver Pocher nachzumachen in dem Aspekt. Du kannst von außen nie wissen, warum ein Mensch bestimmte Dinge tut, warum er dieses und jenes gerade bewirbt. Und auch ich ertappe mich oft dabei, wie ich aktuell Firmen auseinandernehme, die sich die Corona-Pandemie so dermaßen für sich nutzen, um falsche Informationen zu verbreiten. Bei falschen Informationen ist es sehr wichtig aufzuklären, aber in welchem Ton wir das machen, ist entscheidend. Wie schon erwähnt, du kannst nie wissen, warum ein Mensch bestimmte Dinge tut, welche Maßnahme setzt, um persönliche Ängste aufzuarbeiten. Cybermobbing und generell das Zeigen auf andere wird ganz, ganz selten dazu führen, dass sich Menschen persönlich anders verhalten werden, als sie es sich vornehmen oder so gewohnt sind aus Eigendisziplin, aus Erziehung, aus Aneignung von Gewohnheiten. Die meisten Menschen sehen sich und das Anprangern anderer nicht deshalb an, um diesbezüglich für sich selbst zu lernen und daraus etwas mitzunehmen, sondern nur um sich darüber selbst besser zu fühlen. Obwohl man oftmals genau die gleichen Fehler regelmäßig selbst begangen hat und sie auch weiterhin begeht. Um sich diese eigenen Fehler bequem moralisch zu legitimieren, greift man auf komplett irrationale Mechanismen zurück. Und eine davon ist die kognitive Dissonanz. Das ist ein evolutionsbiologischer Schutzmechanismus vor Selbsthass, den wir wahrscheinlich entwickelt haben, um Suizid vorzubeugen. Jedoch entwickeln ihn viele Menschen so weit aus, dass er nicht mehr wie vorgesehen nur im Extremfall vor Suizid bewahrt, sondern wir verweichlichen in unserer Persönlichkeitsqualität so stark, dass er auf alle Lebenslagen Zugriff erhält. Wie ein Virus, sobald die eigene Handlung unter Beschuss steht. Und anstatt uns in so einer Hinsicht selbst zu hinterfragen, zu reflektieren, eventuell habe ich nicht adäquat gehandelt, greift dieser evolutionsbiologische Schutzmechanismus, die kognitive Dissonanz, damit wir uns vor uns selbst beschützen. Und das Ganze spitzt sich so weit zu, dass es nicht mehr nützlich ist, um uns eben vor Suizid zu bewahren, sondern es verweichlicht uns in jeder Situation. Und das bringt mich zu meiner letzten Empfehlung. Neben körperlicher Aktivität, darüber sprechen wir Tag ein, Tag aus, die Cortisol und somit Stress abbaut und Glückshormone ankurbelt, wie es sonst nur Sex oder Drogen schaffen. Und gerne auch mal meditieren oder Atemtechniken. Das sind alles wichtige Aktionen in Isolation. Darüber haben wir uns in der Vergangenheit schon sehr viel ausgetauscht und viele von euch wissen das. Die wichtigste Aktion in Isolation: vergleiche dich nicht mit anderen Menschen momentan. Und das tun gerade so viele Menschen, weil sie einfach mehr Zeit haben, weil sie draußen Menschen suchen, die eventuell einen Fehlgriff haben, weil sie sich öfter hinaus begeben, weil sie beim Friseur waren, aufgrund der Isolation, das komplett gaga ist. Beschäftige dich brutal ehrlich mit deiner eigenen Persönlichkeit. Und natürlich wirkt es für dich momentan wie deine Verpflichtung, darauf hinzuweisen, der baut diesen Scheiß, der macht jenes. Ich verspreche dir, diese Zeit jetzt entschleunigt alles und das ist eine nie dagewesene Chance, in Ruhe charakterlich in sich zu kehren. Eigene Doppelmoral, eigenes Cherrypicking, eigene Begierden und eigene Unzulänglichkeiten zu reflektieren. Das wird viel wichtiger sein, um global, gesamtgesellschaftlich einen großen Impact zu schaffen für Veränderung. Wir können andere nicht verändern. Hast du schon mal versucht, dich selber zu verändern, dann weißt du, wie hart es ist, Gewohnheiten abzulegen, sich gute Handlungsmuster anzutrainieren. Du weißt, wie schwierig das ist. Und nun versuch mal, andere zu verändern. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir können alle als optimierte Version von uns aus dieser Situation wieder herauskommen und diesen neuen Zustand für uns beruflich nutzen, wie auch sozial im Umgang miteinander. Aber dafür ist es notwendig, dass wir uns momentan am meisten mit uns selbst beschäftigen und die Augen offen halten. Was kann ich aktiv verändern? Wir werden profitieren und wir werden stark wieder zurückkommen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir auch diese Episode nützlich war und du dir daraus Nützliches ziehen kannst, um an dir zu arbeiten. Perform everywhere. Bis bald und bleib gesund.